Epheser 4 steht im Mittelpunkt der Predigt und so beginnt der Predigttext. So ermahne ich euch nun. Und ich wüsste jetzt gern, welche Bilder ihr im Kopf habt, weil als ich so diese Worte zum ersten Mal gelesen habe, da dachte ich an Situationen als Kind ertappt. Und dann steht man mit hochrotem Kopf und vielleicht so einem Stich in der Magengegend vor den Eltern oder einem Lehrer, einer Lehrerin ertappt. Und dann kommt die Ermahnung. Und so beginnt der heutige Predigttext. So ermahne ich euch nun. Allerdings im griechischen Urtext, da steht ein Wort, das nicht nur ermahnen bedeutet, sondern auch ermutigen, trösten, beistehen. Es ist das gleiche Wort, das im Johannesevangelium für den Heiligen Geist gebraucht wird, den Parakletos, der ermutigt, beisteht, tröstet. Und das hört sich dann ganz anders an. So ermutige ich euch nun. Und wer macht das? Es geht ja weiter dann in unserem Text. Ich, der Gefangene im Herrn. Und ich habe das schon mehrfach jetzt in dieser Reihe zum Epheserbrief erzählt. Paulus hat ja oft erlebt, weil er unterwegs war als Missionar, dass er gefangen genommen wurde, dass er ausgegrenzt wurde, dass er verfolgt wurde. Aber er deutet das nicht, ich bin gefangen, sondern ich bin gebunden an Christus. Aber was in diesem Begriff deutlich wird, er sitzt nicht einfach so im Sessel mit einem Glas Rotwein in der Hand und vielleicht eine Zigarre in der anderen Hand oder wie auch immer und spornt jetzt die Gemeinde an oder ermahnt sie, jetzt reißt euch mal zusammen, jetzt macht mal bitte, sondern er hat selbst erlebt, was es bedeutet, mit Christus zu leben, ihm nachzufolgen, das Evangelium zu verkünden und er kommt zu dem Ergebnis, es ist so erfüllend, es ist so reich bei allen Widrigkeiten, bei allem, was ich erleben musste. Es hat sich gelohnt. Und darum ermutigt er auch immer wieder die Gemeinden, bleibt nicht hinter dem zurück, was Jesus für euch vorhat. Bleibt nicht hinter euren Möglichkeiten zurück. Hier im Epheserbrief lautet das, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Und hier macht Paulus deutlich, alle in der Gemeinde, ihr seid berufen. Ihr seid berufen, Gott hat euch berufen, jeden Einzelnen. Und da kann man ja schon einmal innehalten für sich persönlich und überlegen, Mensch, zu was hat Gott mich denn berufen? Was hat Gott in mein Leben hineingelegt an Gaben, an Talenten, die dann auch zu Aufgaben werden können? Was ist denn meine Stelle in der Gemeinde und was bedeutet das für meinen Alltag und wie findet das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, von der Theorie in die Praxis? Wie setze ich das um? Finden die Gaben in die Praxis? Das Wochenende ist ja auch immer Fußballwochenende für manche. Und da ist es oft so, dass Tausende auf den Zuschauerrängen sitzen und die Mannschaft anspornen und jubeln und freuen. Allerdings, wenn es dann nicht so läuft, dann wissen auch alle, die auf den Zuschauerrängen stehen, es besser, was die Spieler hätten tun sollen oder Spielerinnen oder was der Trainer hätte tun sollen. Auf dem Zuschauerrang ist es sehr bequem. Und Paulus macht an dieser Stelle aber deutlich in der Gemeinde, wir sind nicht einfach nur auf dem Zuschauerrang, sondern Gott hat uns Gaben gegeben, mit denen wir uns einbringen sollen. Und wie das geschehen soll, das beschreibt er in unserem Predigttext. Und ich werde jetzt dem Abschnitt, es hat ja jetzt noch ganz viel Platz, nicht Schritt für Schritt von oben nach unten folgen, sondern ein wenig hin und her springen. Und ich hoffe, dass ihr am Ende dann ein Gesamtbild habt. Und wie gesagt, er beginnt am Start, ihr seid berufen und mit dem Zielpunkt, wenn ihr eurer Berufung gemäß lebt, schreibt er in Vers 13 und 14, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glauben zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Damit was geschieht? Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Fake News ist keine moderne Errungenschaft, in Anführungsstrichen, sondern das gab es wohl schon immer, eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Aber die Grundaussage hier von Paulus, wer sich so einbringt mit seinen Gaben, der wächst im Glauben, der reift im Glauben, der lernt Jesus Christus immer besser kennen und wird ein mündiger Christ und eine mündige Christin, die eben nicht auf diese falschen Dinge hereinfällt. Soweit die Theorie. In der Praxis? Ich war gestern noch kurz einkaufen bei Aldi, jetzt keine Werbung, aber es war halt bei Aldi, und bin dann auf die Kasse zu und auf einmal war ein Kind, nein, es war im Kaufland, es war gar nicht bei Aldi, es war im Kaufland, und dann ist ein Kind auf die Kasse zu und hat ganz schnell zugegriffen. Und die Mutter hat dann gleich gesagt, lass es. Und das ist an vielen Supermarktkassen genau die Verführung und Manipulation. All die süßen Dinge, die schönen Sachen, sie stehen alle auf Augenhöhe der Kinder, entweder wenn sie im Einkaufswagen sitzen, auf der Höhe, oder wenn sie hinlaufen, zugreifen und einpacken. Und dann als Mutter oder Vater konsequent zu sein, nein, das gibt es nicht jetzt. Und wer genau aufpasst, der sieht dann auf Augenhöhe der Erwachsenen, da stehen dann in manchen Geschäften die Schnäpschen. So einen kleinen Schluck kann ja niemand verwehren. Perfekte Manipulation an der Kasse, da merken wir es. Aber wie oft merken wir es eigentlich nicht, dass wir manipuliert werden? Ich will haben, ich muss haben. Im übertragenen Sinne, es geht ja Paulus jetzt nicht ums Einkaufen im Supermarkt, sondern im übertragenen Sinne, wie ist es denn mit diesen Versuchungen, mit diesen Manipulationen, mit diesen Fake News im christlichen Bereich? Was wird da nicht alles geschrieben und manchmal versprochen und in die Auslage gelegt und du musst nur richtig glauben, du musst nur dies oder jenes tun. Hör auf uns und du hast einen tieferen Einblick, du weißt mehr als andere und. Und so vieles wird versprochen und manchmal manipuliert. Und hin und wieder, da wünscht man sich, wie beim Märchen der Gebrüder Grimm von des Kaisers neue Kleider, dass da ein Kind steht und sagt, aber der hat doch gar nichts an. Aber das stimmt doch gar nicht. Schaut doch mal genau hin und fragt. Ganz ähnlich sagt es Paulus, prüft und das Gute behaltet. Dieses Wort wird uns im nächsten Jahr als Jahreslosung begleiten. Prüft, schaut genau hin. Und das Prüfkriterium auch an dieser Stelle, Jesus Christus. Wie begegnet er uns in den Evangelien? Wie lernen wir ihn in den Evangelien kennen? Erwachsen werden im Glauben, mündig werden, ehrlich und authentisch und selbstbewusst, indem wir von Jesus lernen, auf ihn schauen. Das bedeutet Reifen im Glauben. Und damit ist der Rahmen gesetzt. Also lebt würdig im Glauben und ihr werdet reifen im Glauben. Und dazwischen beschreibt der Apostel Paulus die Praxis. Nämlich in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Also unter anderem wachsen und reifen im Glauben zeigt sich darin, oder kann man daran erkennen, wie wir miteinander umgehen. Auch wie wir miteinander in Kirche und Gemeinde miteinander umgehen. Und an dieser Stelle nennt Paulus drei Tugenden, nämlich die Demut, die Sanftmut und die Geduld. Demut, wird in unseren Tagen wieder ganz, ganz oft gebraucht. Auch in manchem politischen Interview in den letzten Tagen war von Demut die Rede und ich dachte, wisst ihr überhaupt, was dieses Wort bedeutet? Wirklich der Mut zu dienen, der Mut für andere da zu sein, der Mut, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen und sich um uns selbst zu drehen, sondern den anderen höher achten als sich selbst. Weil Christus das getan hat, weil Jesus mir gedient hat, mich auch einmal zurücknehmen zu können. Demut. Oder Sanftmut. Aristoteles sagt, Sanftmut, das ist die Mitte zwischen allzu heftigem und allzu geringem Zorn. Die Mitte zwischen fehlender und zu leichter Erregbarkeit. Die Mitte, die richtige Mitte zwischen Wut und Gleichgültigkeit. Die Mitte. Und Geduld, Langmut, da hat der Kirchenvater Chrysostomos gemeint, Langmut, das ist die Eigenschaft oder die Haltung von einem Menschen, der zwar die Macht hätte, sich zu rächen, diese Macht aber nicht einsetzt, sondern geduldig ist, abwartet, so wie Jesus, der die Macht gehabt hätte, auch am Kreuz noch sich zu rächen und reinzuschlagen, es aber nicht tut, sondern um Vergebung bittet für seine Peiniger. Geduld mit Mitmenschen, auch mit den Schwierigen. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, ertragt einander in Liebe. Ertragt einander in Liebe, das ist nicht einfach. Ich kann mir Freunde aussuchen, aber die Geschwister in der Gemeinde nicht. Weder in der Familie kann ich mir meine Geschwister aussuchen, noch in der Gemeinde. Und natürlich, Freunde, die sind mir sympathisch, die habe ich mir deshalb wahrscheinlich auch ausgesucht. Aber bei anderen Menschen, da kann ich mir nicht einfach befehlen, jetzt schau mal, Michael, dass dir die Leute sympathisch sind. Natürlich in der Gemeinde, da wird es immer sein, dass mir ganz, ganz viele Menschen sympathisch sind. Aber zu befehlen, jetzt schau, dass dir dieser Mensch sympathisch ist, das funktioniert nicht. Und Paulus schreibt an dieser Stelle auch überhaupt nicht, seid euch gegenseitig sympathisch in Liebe, sondern er schreibt, ertragt einander in Liebe, haltet einander aus. Und da wird deutlich, das ist keine einfache Sache, das kann ganz schön anstrengend sein, einander tragen, die Last der Beziehung tragen. Aber er sagt, ertragt einander in Liebe. Tut das. Und an dieser Stelle ein Gedanke, den ich ganz, ganz wichtig finde und auch ganz, ganz wertvoll. Indem wir andere in Liebe ertragen, tun wir nicht nur den anderen etwas Gutes, sondern auch uns selbst. Als Jesus am Kreuz gebetet hat, ich habe das schon einmal gesagt, glaube ich, hier an dieser Stelle, als Jesus am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, da hat er nicht nur seinen Peinigern etwas Gutes getan, sondern auch sich selbst. Sich selbst. Er hat nämlich damit verhindert, mit diesem Gebet, dass sich das giftige Unkraut der Bitterkeit in seinem Herzen festsetzen kann und wachsen kann. Stellt euch einmal vor, Jesus, er wird gedemütigt, er wird verhöhnt, er wird lächerlich gemacht, ans Kreuz genagelt, unter Schmerzen muss er sich noch den Hohn und Spott der Leute anhören und dieser innere und äußere Schmerz ist der optimale Nährboden, das optimale Klima, damit dieses Unkraut der Bitterkeit wachsen kann. Der Bitterkeit gegen die Menschen und auch der Bitterkeit gegen Gott. Und darum tut sich Jesus selbst etwas Gutes, indem er um Vergebung bittet und damit verhindert, dass die Bitterkeit in seinem Herzen Wurzeln ziehen kann. Andere Menschen in Liebe ertragen, andere Menschen segnen, auch die schwierigen Menschen segnen, anderen Menschen zu vergeben, so schwer das auch fallen mag. Das verhindert, dass dieses giftige Unkraut der Bitterkeit in unserem Herzen wachsen kann. Weil Bitterkeit zerstört wirklich alles. Ich kann nicht gleichzeitig fröhlich und bitter sein. Und die Bitterkeit, die verhindert auch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Da verschließe ich mich gegen alles. Und darum ist es so wichtig, dieses Unkraut der Bitterkeit am Wachstum zu hindern, indem ich mich auf den Weg der Vergebung begebe, wie Jesus es am Kreuz getan hat. Dieser Weg, der kann sehr schwierig sein, der wird sehr schwierig sein, der kann auch sehr, sehr weit sein. Aber ganz, ganz wichtig dabei ist, sich in diese Richtung zu wenden, in die Richtung der Vergebung. Einem anderen Menschen heißt nicht zu vergeben, heißt nicht, ihm Recht zu geben. Das denken manche, das sei ja so, wenn ich einem anderen vergebe, dann gebe ich ihm Recht. Nein, Unrecht bleibt Unrecht. Natürlich bleibt es das. Und Vergebung ist auch etwas anderes als Versöhnung. Ich kann einem Menschen vergeben, ohne die Gemeinschaft mit ihm wieder aufzunehmen. Das kann manchmal notwendig sein. Aber egal, wie weit der Weg der Vergebung auch sein mag, es ist so wichtig, dass ich mich in diese Richtung wende und in diese Richtung mich auf den Weg mache, weil ich mir damit auch etwas Gutes tue und verhindere, dass die Bitterkeit in meinem Herzen Wurzeln fassen kann. Ertragt einander in Liebe. Nicht nur die einfachen, sondern auch die schwierigen. Und damit möchte ich in unserem Text weitergehen und in den folgenden Versen beschreibt dann Paulus, was uns in der Gemeinde verbindet. Ihr alle seid ja ein Leib, ihr alle seid ein Leib. In euch allen lebt ein Geist, ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben, nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen, er wirkt durch alle und in allen. Also das unterstreicht Paulus ganz dick auch immer wieder in anderen Briefen. Wir sind der Leib Christi. Wir gehören zusammen. In uns lebt der Heilige Geist. Wir dürfen erfüllt sein von der Hoffnung, wie sie nur Gott schenken kann. Wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, und in der Jesus Christus zu uns sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Für dich bin ich ans Kreuz gegangen. Du gehörst zu mir, zu meiner Gemeinde, zu meinem Leib. In der Taufe sagt das Jesus zu uns. Und Taufe ist nicht nur einfach unser Bekenntnis zu Gott, sondern vor allem und in allererster Linie Gottes Bekenntnis zu uns, mein Kind. Ein Leib. Und wir dürfen nun in einer geheilten Beziehung zu Gott, unserem himmlischen Vater, leben, als Gemeinde. Und das beschreibt er in den Versen 7 und dann ab Vers 11. Jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also hier sagt Paulus, Gott hat Gaben in uns hineingelegt, in seinen Leib, in seine Gemeinde, mit jedem Einzelnen. Und um noch einmal das Beispiel vom Fußball aufzunehmen oder vom Sport aufzunehmen, auf den Zuschauerrängen, da werde ich kein guter Sportler. Da kann ich mich freuen, da kann ich zuschauen, vielleicht auch den ein oder anderen Trick lernen und oder sehen, wie es geht. Aber lernen, dass ich es kann, das werde ich nur, wenn ich mich ins Training begebe, wenn ich da mitmache. Dazu reicht das Zuschauen nicht aus. Und Paulus beschreibt auch an anderer Stelle davon, wie wichtig es ist, sich mit seinen Gaben und Talenten einzubringen. Und wir alle miteinander haben Gaben. Hier nennt Paulus die wichtigsten damals, Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. An anderer Stelle nennt er andere Gaben und Aufgaben. Hier wird deutlich, das ist keine Liste, die man abhaken kann und sagen, das haben wir, das haben wir, das haben wir, also es ist durch, sondern es sind Aufgaben, die nötig sind und in einer anderen Zeit sind vielleicht andere Aufgaben nötig. Heute umso mehr im Internet oder was es alles gibt heutzutage, Gott gibt Gaben und an dieser Stelle ist es wichtig, sich einzubringen mit diesem Ziel, dass der Leib Christi wächst, dass Gemeinde wächst, dass wir unseren Auftrag erfüllen können mit unserer kleinen Kraft, mit dem, was uns anvertraut ist. Nicht mit den Gaben anderer, sondern mit meinen Gaben. Nicht mit den Gaben, wo ich vielleicht denke, ach, die hätte ich auch gern, die sind viel größer und besser als meine. Nein, mit meinen Gaben, die Gott mir anvertraut hat. Und jetzt klafft hier noch eine Lücke. Und wenn ich euch diese Lücke jetzt einblende, den Text und vorlese, dann wird es erst einmal verwirrend sein. Aber ich tue es. Also, von ihm, von Jesus, heißt es in den Heiligen Schriften, er ist in den Himmel hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt, er hat den Menschen Gaben ausgeteilt. Wenn es heißt, er ist hinaufgestiegen, dann setzt das voraus, dass er zuerst herabgekommen ist. Er ist auf die Erde herabgekommen und dann wieder hinaufgestiegen. Dabei hat er alle Himmel unter sich gelassen und durchdringt jetzt das ganze All samt allem, was darin lebt, mit seiner göttlichen Macht. Hinaufgestiegen, da kann man schon etwas durcheinander kommen, wenn man das hört und liest. Ich kann mir gut vorstellen, als Paulus diesen Brief diktiert hat, mittendrin, als es um die Gaben ging, kommt einem plötzlich Psalm 69 in den Sinn. Und dann schweift er hier ab mit Psalm 69, um dann wieder in Vers 11 zurückzukehren zu seinem ursprünglichen Gedankengang. In Psalm 68, Vers 19, da geht es an dieser Stelle, dass Gott zum Zion zieht und Gefangene mit sich führt. Da geht es ursprünglich nicht um Christus, aber hier animiert es zu ganz tiefgehenden Gedanken. Hier überträgt der Epheserbrief diesen Gedanken auf Jesus. Auf Jesus, der hinabgestiegen ist in die Tiefen unseres Lebens, in die Tiefen des Leids, der sich hingibt, Leid und Tod auf sich nimmt. Aber es ist der Durchgang. Es ist der Durchgang dann zur Herrlichkeit, der zu Gott dem Vater geht. Tod und Auferstehung Christi werden an dieser Stelle nicht nur als Erlösung für uns Menschen gedacht, sondern der ganzen Schöpfung. Jesus durchdringt das ganze All. Also ganz tiefgehende Gedanken an dieser Stelle. Und das ist das Zentrum. Christus, der alles in seiner Hand hält, der alles durchdringt, der alle Macht hat, weil er sich hingibt, weil er für andere da ist, weil er in die tiefsten Tiefen geht. Und von da aus ist alles zusammengehalten. Ich habe diese Predigt ja letzte Woche auch in Langenau gehalten und ich habe mir für heute an dieser Stelle jetzt noch eine Bemerkung in die Predigt hineingeschrieben. Nach dieser Woche, die hinter uns liegt, eine für mich ganz wichtige Bemerkung. Es gibt ja Politiker, die prahlen damit, ihr Land wieder ganz groß zu machen. Make America great again. Einen Politiker. Und was mich in dieser Woche sehr schockiert hat, das war, wie manche oder viele evangelikale Christen in den USA diesem Politiker auf den Leim gehen. Trotz seiner Lügen, trotz sexistischer und frauenverachtender Aussagen und nicht nur Aussagen, sondern auch Taten. Ich habe in dieser Woche in Facebook Kommentare gelesen, da hatte man den Eindruck, der Messias ist gekommen. Gebetserhörung dieser Wahlsieg. Gebetserhörung. Wunderbar, der Messias ist da. Diesen Eindruck konnte man gewinnen. Und mich hat es schockiert, weil wenn ich an dieser Stelle oder wenn ich überhaupt in den Evangelien lese, wir folgen einem Herrn nach, der regiert durch Hingabe. Der regiert durch die Macht der Liebe. In Demut und Sanftmut und Geduld. Was hier gefordert wird von der Gemeinde, ist ja das, was Jesus vorgelebt hat. Nicht, ich bin besser als ihr und größer und weg mit euch, jetzt bin ich da. Sondern ich bin für euch da. Ich diene euch. Wir folgen einem Herrn nach, der durch die Macht der Liebe regiert und nicht durch die Macht der Gewalt und des Niederdrückens. Und an anderer Stelle schreibt Paulus, seid gesinnt, wie Christus gesinnt ist. Oder in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Dem folgen wir nach. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, auch in den Diskussionen und Polarisierungen in unserer Zeit. Einem Herrn, der in der Macht der Liebe regiert. Oder, und das ist der Abschluss, ich habe das zum Eingang des Gottesdienstes schon einmal gelesen, die letzten Verse des Predigttextes. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in Liebe. Darum geht es. Und das dürfen wir miteinander im Abendmahl feiern. Amen.